Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf am 4. August. Es ist noch ein bisschen früh, gell? Es ist exakt 8.42 Uhr, was aber eigentlich unsere Standardstartzeit in der Regel ist. Wir melden uns kurz auch in unserer Sommerpause, weil es gibt wichtige Dinge zu besprechen. Guten Morgen, Florian Fritsch. Guten Morgen, Bernd Ritthammer.
Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Jens Zielinski.
Grazie mille. Womit fangen wir an? Also in der Zwischenzeit, es gab ja ein Sommerspecial von uns mit Bernd Wiesberger. In der Zwischenzeit ist ein Golffilm auf Netflix gestartet, der alle Rekorde gebrochen hat. Happy Gilmore 2, darüber sollten wir mal kurz ein paar Worte verlieren. Dann haben wir mittlerweile Gewissheit, wer deutscher Mannschaftsmeister geworden ist bei den Damen und bei den Herren. Denn dieses Wochenende wurde das Final Four bei herrlichstem Sonnenwetter ausgespielt. Dann gab es ein schönes Major bei den Damen. Und in Amerika wurde der tausendste, wie sagt man das auf Deutsch richtig? Der tausendste
Individualsieger.
Oh.
Der tausendste Erstsieger.
Der tausendste Erstsieger auf der US-PGA Tour gekürt. Und wir wissen jetzt auch, wer in die FedEx Playoffs kommt. Also wir haben einen großen Blumenstrauß der Golffreude. Womit fangen wir an?
Ja, lass uns happy. Happy.
Happy.
Wir sind doch alle happy drauf. Happy.
Okay. Wer hat es schon geguckt von euch? Ich habe schon zweimal gesehen.
Zweimal? Wirklich?
Ja.
Krass. So gut warst du es.
Nein, ich habe tatsächlich beim ersten Mal habe ich es gesehen. Danach ist mir erstmal über Social Media klar geworden, wer da alles so mitspielt, den man gar nicht sofort beim ersten Mal erkennt.
Verstehe.
Und dann habe ich es nochmal geguckt. Mir ist zum Beispiel beim ersten Mal nicht aufgefallen, dass ein gewisser Eminem von Krokodilen gefressen wird.
Ja, ich habe diesen Typ gesehen beim Schauen und dachte mir irgendwie. Also irgendwie kommt mir der so vor, als hätte ich ihn schon mal gesehen, aber habe mir nicht drüber Gedanken gemacht. Also und dann, dass das Eminem war, habe ich auch erst im Nachhinein gecheckt über Social Media.
Geiler Film. Also wer es noch nicht gesehen hat oder wer auch kein Netflix hat, das würde sich vielleicht für ein kurzes Probeabo tatsächlich mal lohnen. Also es spielt die Crème de la Crème der Golfindustrie tatsächlich mit. Also nicht nur Spieler, sondern auch viele aus dem Social Media Bereich, vor allen Dingen natürlich im amerikanischen Bereich, aber eben auch so Superstars wie Eminem tauchen einfach mal so für eine Minute. Also nicht großartig, tauchen einfach für eine Minute auf. Es ist alles drin, was die Golfwelt aktuell beschäftigt. Unter anderem wird auch der Lift-Tour mehr oder weniger eine Bühne bereitet. Das sind auch dort die anderen, die Schrillen, die Lauten, die Bunten, auch ein bisschen die Bösen, die besiegt werden müssen. Nur bei den, in Anführungszeichen, Guten sind auch Spieler der jetzt aktuellen Lift-Tour im Film dabei. Also alles schön bunt gemischt. Bryson DeChambeau spielt mit und für mich die Überraschung des Films, und er hat einiges wieder gut gemacht, Scottie Scheffler.
Ja, ich war beeindruckt, dass Bennett Scheffler nicht im Film ist.
Ja,
also
vielleicht war das auch das, was mich so begeistert hat. Einfach mal so ein paar Minuten Scottie Scheffler im Fernsehen, ohne Kind.
Ohne, als Individualsieger quasi.
Ja.
Also ich finde auch, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt, wenn man Happy Gilmore schaut.
Das stimmt.
Und das hat man auch bekommen.
Ja.
Also ich meine, jemand, der jetzt mit Happy Gilmore nichts anfangen konnte im ersten Film und diesen Film schaut, könnte ich mir vorstellen, dass er sich denkt, was ist denn das für ein Rotz? Also was ist denn das für Slapstick, Blödsinnshumor? Und es ist es auch.
Ja, also man muss vielleicht wirklich den ersten Teil auch gesehen haben, um einige Dinge zu verstehen. Er fängt ein bisschen dramatisch und traurig an, womit da auch keiner rechnet. Also ich meine, die meisten von euch werden es schon gesehen haben, aber Happy Gilmore bringt erstmal seine Frau um.
Ja.
So geht's los. Und zwar mit einem wunderschönen Drive. Er trifft sie, glaube ich, Mitte Face. So fängt der Film an.
Okay.
Ja. Das ist ein bisschen traurig und auch sehr überraschend. Und du denkst so, okay, wann kommen jetzt hier Lacher? Wo soll das jetzt passen? Wo soll das jetzt so eine lustige Wendung kriegen? Aber es funktioniert und geht dann auf. Alles drin. Also John Daly ist Untermieter bei Happy Gilmore, wohnt bei ihm in der Garage. Spielt genau das, was wir immer uns vorstellen. Trinkt Desinfektionsmittel zum Frühstück. Das ist John Daly, wie wir ihn uns wünschen. Das ist John Daly pur. Der spielt es einfach in diese. Es ist so geil. Und ich feiere.
Der muss es
Film.
Wahrscheinlich auch gar nicht spielen, oder? Er macht es einfach.
Ich glaube, er hat so ziemlich genau da seine Traumrolle sehr authentisch gefunden, ja.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er da absichtlich sich groß. Also, ich glaube, das war ein One-Take.
Genau.
Also, ich glaube, John Daly hat einfach einen One-Take durchgezogen. Was ich schon krass fand, und da muss man einfach mal sich überlegen, wo inzwischen Entertainment hingeschwappt ist. Ich meine, dass du einen Sportfilm machst, bei dem jeder Mensch, der quasi in diesem Sport relevant ist, mitmacht.
Ja.
Ist halt schon krass. Ich meine, die saßen da am Tisch mit Jack Nicklaus, Nick Faldo, wer war noch alles dabei?
Also ich kann gerne mal so eine kleine Liste vorlesen. wer da alles dabei
war. Aber das sind ja 64 Leute oder 70 Leute, die liest ihr bitte nicht alle vor. Aber Nelly Trevino war noch dabei, glaube ich. Und also das ist halt krass, finde ich. Ich weiß nicht, ob es so einen Sportfilm schon mal gab, wo du die aktuellen und auch ehemaligen Legenden alle in diesem Film mit drin hast.
Ja, und auch wo aktuelle Spieler quasi Rollen aus dem ersten Film in Anführungszeichen übernehmen. Also Will Zalatoris spielt mit und es wird quasi so getan, als wäre er im ersten Teil der blonde Jüngling gewesen, den Happy Gilmore mal kräftig wirkt, nachdem er mit einem Schlag nicht so ganz klarkommt. Und der blonde Jüngling im ersten Film war sein Caddy damals. So, und die treffen sich wieder in der Umkleidekabine und Happy Gilmore fragt ihn dann quasi, ob er auch jetzt wieder Caddy für ihn sein könnte, weil Happy Gilmore kommt zurück auf die Tour, muss wieder Geld verdienen, weil seine Tochter auf eine Ballettschule in Paris eben soll und dafür brauchen wir $300,000. So, und es kommt nicht so richtig raus, weil Happy Gilmore gar nicht weiß, wer das jetzt in der heutigen Zeit ist. So, und dass das ein mittlerweile sehr guter USPGA-Tour-Spieler ist, mit dem er dann auch am ersten Tag des ersten Turniers seit Jahren dann spielen muss. Und da gibt es super geile Szenen. Und eine schöne Geschichte, die ich abgefeiert habe, sie nehmen auch so ein bisschen die Journalisten, die Medienleute so ein bisschen auf den Arm. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt von einem Interview, was in Happy Gilmore 2 vorkommt, mit Scottie Scheffler und es ist tatsächlich so blöde Fragen werden diesen Sportlern tatsächlich im echten Leben irgendwie auch gestellt.
Schalten wir jetzt zu Gary Potter, der gerade beim Ranglistenersten Scottie Scheffler ist.
Danke, Fan. Scottie, Sie haben einen fantastischen Lauf.
Oh mein Gott, Sie sehen den Ball und das Loch und die Position von Loch und Ball, lauter gute Dinge.
War das eine Frage, Gary?
Scottie, wenn Sie der Beste sind, sind dann alle anderen die Schlechtesten?
Ich muss mich warm machen.
Immer wieder schön, mit Scottie zu reden und zurückzuwerfen.
Danke, Gary. Der Dreierflight mit Justin Thomas, Will Zalatoris und Happy Gilmore wird nun abschlagen.
Oh.
Schön, schönes Brett, JT.
Wenn Happy zuguckt, hat man Druck. Meine Familie liebt dich. Insgeheim drücke ich dir die Daumen. Damit muss ich aufhören.
Nein, mach weiter. Ich brauche all die Liebe, die ich kriegen kann.
Und jetzt auf dem Abschlag, Zalatoris, Will.
Das ist dein Name?
Das ist dein Name?
Was für eine Arschgeige.
Also das ist dann die Geschichte mit Will Zalatoris. Und der spielt das so geil, weil er halt einfach immer noch einen Hals hat aus dem ersten Film. Aber am Ende ist es auch so, dass mitten im Film Will Zalatoris dann gar nicht mehr damit klarkommt, dass Happy Gilmore wieder die Kugel trifft. Und auch er wirkt dann seinen Caddy und das findet Happy Gilmore dann natürlich extrem lustig. Also man muss wirklich sagen, ein geiler Film. Und was man auch mal festhalten muss, wir reden von einem Sportfilm, wir reden über einen Film über Golf. Und dieser Film ist der erfolgreichste Filmstart auf Netflix aller Zeiten. Fast 50 Millionen Views am ersten Wochenende. Das ist schon geil.
Das ist krass, ja.
Das ist richtig krass.
Also das ist wiederum also eine gute Sache für Golf, egal ob man den Film jetzt gut findet oder irgendwie zu kitsch, zu bescheuert. Ich meine, man kann ihn sehr schnell zu bescheuert finden. Ich meine, ich fand auch dieses, ich sag mal, das Finale mit dieser Maxi-Golf-League.
Ja, ist ein bisschen albern.
Ja, es ist dann schon sehr albern. Aber wie gesagt, man erwartet ja auch, wenn man Happy Gilmore anschaut, nichts anderes als alberne Witze und einfach nur sich da irgendwie ein bisschen kugeln, von dem, weil es so bescheuert ist und dann hat man einfach einen schönen Abend gehabt und mehr ist es ja auch nicht. Der Film hat ja keine Message oder keine tiefere Ding, gar
einfach
nichts.
Einfach pure Unterhaltung soll das
ja,
sein.
Ja, genau.
Und Golf kommt irgendwie schon cool rüber, aber man muss Teil 1 gesehen haben. Aber was ich einfach so schön finde, sind dann so Szenerien. Man muss sich einfach mal vorstellen, was da für Leute in einem Raum sitzen. Also Shooter kennen wir ja auch noch aus Teil 1, der Böse, gegen den Happy Gilmore da in Teil 1 spielen muss. Der erfolgreichste Golfer der 90er tatsächlich. Ich habe gleich nochmal einen Ausschnitt. Und Shooter kommt aus der Psychiatrie wieder raus, weil er damals ja nicht ganz verpackt hat, dass da dieser Happy Gilmore so gut Golf gespielt hat. So, und der kommt raus. So, und am Ende ist es dann so, dass Happy Gilmore und Shooter sich zusammentun. Also aus Feinden werden Freunde und die beiden dann gegen die Bösen von dieser neuen supergeilen Tour da. Und Shooter übernimmt dann das Coaching für so Anfänger wie Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Scottie Scheffler und noch ein paar Granaten mehr. Denn die fünf Besten der PGA-Tour spielen also gegen die fünf Besten dieser neuen Tour. Das ist wie bei Star Wars eigentlich dann am Schluss. Und diese Szenerie, einfach so dieser Moment, wo dieser Shooter, vor diesen Top-Spielern steht. Und die spielen dann auch so cool mit irgendwie. Das ist so ziemlich, ja, finde ich sowas, das zeigt, dass dieser Film irgendwie richtig geil ist.
Wie dem auch sei, ich hörte, dass ihr Nerven aus Stahl habt. Ich habe Videomaterial gesichtet, das zeigt das Gegenteil.
Was ist das hier für eine Veranstaltung?
Brass in the Chambre. 2022 Portland Open, 8. Loch. Du liegst mit 2 Schlägen vorn und du hast die Chance, allen davon zu ziehen und... Was? Hä? Ups!
Ich bitte dich, Shooter, wir alle vergeigen mal einen Putt.
Scotty Scheffler.
Oh Mann.
2019, Cadillac Invitational. 3. Loch, geteilter 1. Platz. Es ist Sonntag, der Druck ist da. Und du? Mhm. Ab in die Bäume. In die Bäume, Scotty. Hattest du etwa Angst zu gewinnen?
Es ist, glaube ich, keine Überraschung, wenn wir verraten, dass am Ende die Guten gewinnen. Golf bleibt, wie es ist. Und Golf bleibt eine schöne Sache. So, nächstes Thema wollen wir...
Golf.
Ach, Golf. Wer Golf?
Ja, erstmal lass uns über Golf reden.
Golf. Schöne Geschichte. Dann, in welche Kerbe wollen wir reinhauen? Welches Kuchenstück hätten es denn gern?
Wo war denn Flo gestern und vorgestern?
Oh.
Ich? Oh.
Wo war denn Flo?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich war unten im Süden. Ich war in München, im Riedhof.
Oh.
Was ist da gemacht?
Nein, erzähl doch mal, was war denn da?
Da war die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Das wunderschöne große Final Four.
Wow.
Tea-Time.
Der DGL-Spieltag-Rückblick. Präsentiert von All for Golf. Du bist auf der Suche nach trendiger Golfbekleidung und dem besten Golfequipment? Entdecke das große Produktsortiment mit allen Neuheiten und Top-Deals auf www.allforgolf.de.
Die 4 besten Mannschaften Deutschlands, der Damen und der Herren, haben um den großen Mannschaftsmeistertitel gekämpft im Matchplay-Format am Samstag und am Sonntag. Mhm. Die Halbfinale Süden gegen den Norden, quasi der 2. gegen den 1. und der 1. gegen den 2. Und dann am Sonntag die beiden großen Finale. Und die waren dann wiederum ziemlich, sag ich mal, geografisch klar zugewiesen. Bei den Damen hatten wir die Südmannschaften gegeneinander um die Meisterschaft, der Stuttgarter Golfclub Solitude gegen den Golfclub St. Leon Roth. Und das Finale der Herren bestritt der Hubbelrater Golfclub gegen den Golfclub Hösel. Also die Nordmannschaften gegeneinander bei den Herren und die Südmannschaften gegeneinander bei den Damen.
Yes. Und sagen wir mal so, es war jetzt nicht das trockenste Wochenende.
Nee, nicht wirklich. Es war ziemlich verregnet und es kam auch teilweise Regenschauer durch, wo ich mir echt gedacht habe, wo bleibt das Signal? Wo ist es? Weil ich war da ja teilweise auch draußen und habe auch ein bisschen Regen abbekommen. Und ich so, Signal, bitte, bitte, jetzt, Kaffeemaschine?
Ja, toll. Nein, wir ziehen das durch. Keine Chance. Ja,
genau.
Also es wurden keine Schlauchboote verteilt, es wurde eiskalt durchgezogen bis
Korrekt.
Zum Sonntag.
Ja.
Aber es gab ein paar Sonderregeln, wenn ich das richtig im Fernsehen verfolgt habe. So ein paar Regeln,
genau,
die aufgrund des Wetters dann angewendet werden mussten. Beziehungsweise es gab auch hier und da ein paar Hoppelas. Ne? Also es gibt
genau, richtig. Und zwar eine spannende Regel, von der ich zuvor noch nie gehört habe, ist, und zwar, es war quasi mehr oder weniger überall Wasser. Mehr oder weniger. Also man hat einfach pauschal gesagt, überall ist irgendwie casual water, also zeitweiliges Wasser. Und man durfte innerhalb von 3 Schlägerlängen zur Fairway-Kante eine Schlägerlänge besser legen.
Okay.
Das heißt, du konntest rein theoretisch im Rough liegen. Wenn du aber innerhalb von 3 Schlägerlängen zur Fairway-Kante lagst im Rough, konntest du ihn quasi wieder zurück ins Fairway legen.
Hat der aber auch nicht viel gebracht, weil der Ball ist trotzdem halbwegs geschwommen. Wobei, natürlich
genau,
lag er besser. Der
Ball ist trotzdem irgendwie halbwegs geschwommen, aber ich meine, das hast du schon mal davon gehört, Bernd, dass man irgendwie innerhalb einer gewissen Länge vom Fairway-Rand droppen darf?
Das habe ich noch nie gehört. Das hört sich nach frisch konstruiert an.
Ja, das wurde halt ja auch konstruiert, genau für das Wochenende.
Klar.
Und was die Schiris anbelangte, die Schiris haben ja in dem Final Four eher eine passive Aufgabe. Also selbst wenn die Regelverstöße sehen, greifen die nicht ein.
Hä?
Ja, die müssen auf die Spieler angesetzt werden. Also im Sinne von, der Gegner muss sagen, hey, ich habe das und das gesehen, guck dir das mal an. Aber ansonsten, die Schiedsrichter sind nur dabei, weil im Matchplay hat man ja eher so diese Kultur, die Spieler sollen sich untereinander einigen. Und der Schiedsrichter kommt nur rein, weil es ja eine Sache Spieler gegen Spieler. Du musst ja jetzt nicht als Schiedsrichter 156 Spieler schützen, ja, sondern die beiden müssen sich einig werden. Weil wenn der eine sich uneinig, also wenn die sich uneinig sind, dann stört es ja nur diesen Flight oder dieses Match, aber nicht alle anderen.
Mhm. Aber es ja, gab deswegen, es gab doch diese ein oder andere Geschichte, ich habe es nur so beiläufig mitbekommen, dass in diesem Jahr zum Thema Matchplay eine neue Regelung da ist, dass man nicht nachpatten darf.
Ja, genau, das ist eine DGL-Regelung, dass dass man nicht nachpatten darf. Grundsätzlich, und das wird jetzt einige verwundern, darf man laut den Regeln eigentlich nachpatten, auch im C-Wettspiel. Es muss gesondert unterbunden werden.
Also nachpatten für alle, die es vielleicht nicht verstehen.
Du pattest, ja, dann ist das Loch zu Ende und jetzt pattest du halt nochmal, um dann nochmal zu üben zum Beispiel.
Du übst nochmal, genau.
Genau, ja, richtig.
Okay. So, und das haben ja auch der ein oder andere hat es ja gemacht.
Ja, genau. Und da gab es dann echt eine sehr skurrile, doofe Situation an Loch Nummer 14. Das war Yannick de Bruyn gegen Mayfels.
Mhm.
Hobelrad gegen Hösel im Finale. Und das war so eins der entscheidenden Matches, auch wie wir dann später an der 16 rausgefunden haben. Da hat Yannick de Bruyn die 14 geschenkt bekommen und hat dann gepattet. Sein Putt.
Also für uns Idioten, das Loch war gelaufen, vorbei. Mhm. Er hat das Loch geschenkt bekommen, Punkt für ihn, ja. Punkt für Hösel. So.
Und hat dann nochmal geputtet. Man hat dann seinen Birdie-Putt quasi nochmal gespielt.
Geübt quasi.
So.
So.
Jetzt hat Yannick de Bruyn natürlich für sich so interpretiert, das ist ja nicht nachputten. Weil ich habe ja diesen Putt nicht gemacht, den Ball zurückgezogen und nochmal geputtet, sondern ich habe ja geputtet.
Richtig. Also ja, ja, nachvollziehbar so. Irgendwo.
Und die Regel am Ende war, dass man während der Runde nicht trainieren darf. Also war das quasi trainieren während der Runde. Und somit war die Regel folgendermaßen. Er hat die 14, die er geschenkt bekommen hat, hat er gewonnen.
Hä? Ja. Okay, ja.
Weil das Loch war abgeschlossen. Nach dem Schenken war das Loch abgeschlossen, somit das Loch für ihn. Aber weil er trainiert hat, wird das darauffolgende Loch für Mayfels gewertet. Das heißt, die 15 hat er dann verloren und dann sind sie direkt über die 15 zum 16er Abschlag gelaufen und haben die 15 gar nicht gespielt. Oh Gott.
Also wir sind wieder beim Thema Golf ist leicht
Golf
und
ist
zugänglich.
Cool. Golf
wieso?
Ist
okay, blöde Frage. Mit diesem Thema Nachputten, wie du auch sagst, Flo, das hat mich auch immer irritiert, dass du im Zählspiel das ja rein theoretisch auch darfst, es nur quasi immer irgendwie untersagt ist. Wieso lässt man das Nachputten nicht bei jeder Spielform einfach bleiben? Dass man es nie machen darf? Dann wäre doch alles geritzt.
Eigentlich schon, ja. Eigentlich
also,
schon.
Das ist doch, wieso ist diese Regel nicht schon längst? Ich meine, die wollen alle immer so tun, als wären die Regeln einfach und weniger. Und eine so simple Sache könnte man einfach stecken lassen. Einfach,
ja, genau.
Egal bei welchem Format, du darfst nie, wenn das, du darfst einfach nicht üben.
Ja, vielleicht könnte man das ein oder andere ein bisschen glatt ziehen, weil, also ich meine, das macht's doch auch dann für die Zuschauer. Also ich habe es gestern im Fernsehen natürlich geguckt, großartig auch an der Stelle nochmal Respekt. Bei dem Wetter so eine Fernsehübertragung machen. Also wir reden jetzt nicht von einem DP World Tour Turnier, aber trotzdem kam das richtig geil rüber. Inklusive Drohnenflug und Schieß mich tot. On-Course-Kommentatoren, mehrere. Florian Bauer, Florian Fritsch draußen im absoluten Matsch, aber schön mit Mikrofon am Start und Spieler interviewt und also live auf Sky, das hatten wir letztes Jahr schon, aber dieses Jahr auch nochmal im Free-TV auf Sport 1 auch nochmal die Nummer übertragen. Also schon cool. Also muss man sie wirklich mal festhalten. Wenn jetzt noch strahlender Sonnenschein gewesen wäre, will ich gar nicht wissen, was da noch alles möglich gewesen wäre. Aber zurück dazu. Du guckst es dann im Fernsehen, kapierst diese Regel vielleicht so als Anfänger oder als nicht so starker Golfer irgendwie, kapierst es irgendwie nicht und dann findest du den Sport doch erst recht wieder kacke. Es ist doch doof. Also lasst uns doch mal diese blöden Regeln glatt ziehen. So wie ihr auch sagt.
Das ist auf jeden Fall eine Regel, die aus meiner Sicht allgemein einfach so durchgesetzt werden sollte, so wie Bernd es gesagt hat. Ja, das macht schon Sinn. Die Sache ist, wir haben jetzt über seit Jahrtausenden oder Jahrhunderten die Kultur, dass man Matchplay nachputten darf oder auch vor der Runde und zwischen den Runden darf man sogar auf der Anlage trainieren im Matchplay, normalerweise. Ja, deswegen ist das jetzt auch hier wieder so komisch gewesen, weil seit Jahrzehnten alle Spieler, die gespielt haben, sind es eigentlich gewohnt, dass man beim Matchplay nachputten darf. Und auf einmal, aus dem Nichts ist es verboten. Ja, also man könnte jetzt schon mal machen, so einmal Tabula Rasa und wir machen das jetzt genauso, wie Bernd gesagt hat, man darf einfach grundsätzlich nicht nachputten. Ja. Aber da sind auch wiederum die Regeln so wahrscheinlich aufgebaut, dass ich mir vorstellen kann, dass die Regelhüter gesagt haben, naja, ich überlasse es halt den Leuten. Also die sollen dann vor Ort entscheiden, was im besten Interesse der Spieler und des Turniers ist. Das wollen wir von St. Andrews und von der USGA aus nicht einfach so über alle Köpfe hinweg entscheiden.
Aber lasst uns trotzdem jetzt mal die großen Sieger feiern von diesem Wochenende. Wir haben es dann doch mit den Schiffen in den Hafen geschafft, um im Bild zu bleiben. Finale Herren. Dann fangen wir mit den Damen an. Finale Damen. St. Leon Roth gegen deinen Arbeitgeber Stuttgart. Ja. Also, wir haben ja ein bisschen abgefragt vorher auf Social Media, auf Instagram, was unsere HörerInnen so tippen, wer das Ding nach Hause fährt. Und da ist es halt dann so, sobald St. Leon Roth mal irgendwie im Finale ist, sind die auch im Favoritenkreis ganz oben.
Ja, das ist einfach so. Na, also die sind da, die haben halt die Möglichkeiten über die Infrastruktur, über Personal und einfach all die Dinge, die es dort gibt, eine entsprechende Spielqualität nachhaltig abzubilden, jetzt schon seit Jahren. Ja, und daraus ergibt sich natürlich auch eine gewisse Kultur, ein Standard, eine Erwartungshaltung im Golfclub selber. Und dieser Standard führt halt einfach dazu, dass die Spielerinnen immer in der Lage sind, eine deutsche Mannschaftsmeisterschaft zu gewinnen. Wenn man sich jetzt die Geschichte anschaut, dann ist es auch nicht immer jedes Jahr passiert. Es gab auch andere Siegerinnen. Ja, 2022 hat Hamburg gewonnen bei den Damen. Und das war der Doppelsieg, Hamburg. Ich glaube, Herren und Damen haben da gewonnen in dem Jahr. Aber ansonsten hast du halt mit dieser Mannschaft und natürlich auch mit dem Trainer Sebastian Buhl immer die Möglichkeit, so eine deutsche Mannschaftsmeisterschaft zu gewinnen.
Wow, einfach nur wow. Wenn dieser Riesenfelsbrocken von uns abfällt, was es jetzt mit dem Wochenende tut, auf das wir das ganze Jahr hinarbeiten. Die Mädels hängen so viel rein, wir Trainer hängen so viel rein, der ganze Betreuerstab, der Golfclub hängt so viel rein. Und ja, wir sind mega stolz drauf.
Die Stuttgarter in diesem Finale, ich meine, direkt nach den Vierern war das Ding eigentlich fast schon durch. Ich meine, die waren 2,5 zu 1,5 hinten. Und in den Einzelnen, mein Gott, da hast du halt so eine Paula Schulz-Hansen, ehemalige Europameisterin, und Charlie Buck, die auch Europameisterin geworden ist mit der Mannschaft. Also da sind ganz viele super Golfspielerinnen dabei. Und wenn die dann mal loslegen, hui, dann wird's echt eng.
Und bei den Herren, da muss man jetzt mal wirklich mal von der Überraschung sprechen.
Ja, das ist geil. Wir sind hier hingekommen, absolut null Erwartungen, gehen ins Finale, wir gehen in unsere Matches rein, marschieren da durch. Wir warten einfach nur darauf, dass es passiert. Und dann passiert es. Und dann ist der Golfclub Hösel deutscher fucking Meister! Yeah!
Das hat mich auch sehr gefreut, muss ich sagen.
Absolut, absolut. Also bei den Herren hatten wir ja die vier Mannschaften am Start, St. Leon Roth und lass mich nochmal überlegen, Münchner Golfclub, Strasslach war dabei aus dem Süden und aus dem Norden Golfclub Hösel und Golfclub Hubbelrad.
So, und wen hätten wir alle vorher nicht im Finale gesehen?
Genau den.
Genau den, genau Hösel. Genau,
also ich sag dir, so, was meine Prognose war. Meine Prognose war Sieger Hubbelrad,
okay.
München, St. Leon Roth, Hösel. Das war quasi so meine Prognose. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann am Ende so kommen wird. Wir hatten ja dann ein kleines Nordfinale, Hösel gegen Hubbelrad. Und St. Leon Roth hat sich nochmal mit München angelegt am Sonntag um den dritten Platz. Da hat dann auch St. Leon Roth knapp gewonnen. Ich glaube mit so 6,5 oder 7:5. Aber dass dann Hösel durchzieht und dann gewinnt unter Führung von Davy Stander. Achtung, der im Hubbelrader Golfclub normalerweise arbeitet.
Mhm. Da darf er jetzt demnächst auch keinen Kaffee mehr trinken kommen, oder?
Ich glaube, der wird jetzt erstmal ein paar Wochen nach Südafrika gehen müssen, um da einfach mal kurz ein bisschen...
Ich hätte gern ein Espresso. Ja, das macht 9,30 Euro.
Genau.
Plus Stempelgeld, plus Kilometergeld, plus... Ach du lieber Gott.
Aber dein Parkplatz kostet jetzt auch monatlich was.
Ja.
Aber genau diesen Coach hat Flo gestern nach dem Finale kurz gesprochen. Wir haben es auch gepostet bei uns auf der Instagram-Seite, aber für alle, die vielleicht kein Internet haben, soll es ja geben. Wobei, Quatsch, dann könnten die auch diesen Podcast
nicht hören.
Entschuldigung, ich ruhe da nochmal zurück. Für alle, die vielleicht kein Instagram haben oder Facebook, die immer noch bei StudiVZ auf irgendwelche Postings von uns warten, für die haben wir es natürlich auch hier nochmal im Podcast.
Ich bin so stolz auf meine Mannschaft. Die haben... Am ersten Tag habe ich ihnen gesagt, das einzige Ziel ist deutscher Meister. Das war's.
Und wie hast du ihnen den Glauben gegeben? Bei euch hatte doch keiner auf dem Zettel, David.
Weiß ich. Ich habe die Jungs einfach machen lassen. Die konnten machen, was sie wollen. Wenn die bis 3 Uhr morgens feiern wollen, war es mir egal. Die mussten nur Leistung bringen. Und ich habe denen den Freiraum gegeben und gesagt, ich müsste nur Leistung haben, Jungs.
wie auch immer ihr das macht, oder?
Ja,
wie auch immer ihr das macht.
Geil, das war unglaublich.
Die Jungs haben dann Südafrika gerufen.
Ja, ja.
Was bedeutet das, David?
Ich habe gesagt, dass wenn wir deutsche Meister werden, das habe ich schon im Juni gesagt, dann lade ich die alle nach Südafrika ein.
Alle nach Südafrika?
Ja.
Und wo geht es denn dahin nach Südafrika?
Fancourt.
Oh mein Gott, ist nicht dein Ernst,
ja,
oder?
Ja, geil. Ich freue mich so.
Die komplette Truppe, oder?
Die komplette
Tutti
Truppe.
Kompletti. Ja. Geil. Feiert schon, habt ihr euch verdient. Dari, geile Nummer. Danke. Glückwunsch nochmal.
Jetzt ist es ja so, der junge Mann muss ja jetzt gucken, dass er irgendwie einen günstigen Reiseanbieter findet.
Ja, hoffentlich gibt es günstige Charterflüge oder so. Ich meine, so eine Mannschaft ist ja jetzt dann auch irgendwie 16, 18 Mann groß. Plus dann hast du nochmal ein bisschen, ne? Der Physio ist noch dabei, der Kapitän ist vielleicht dabei. Dann hast du schnell deine 20 Leute.
Aber es ist schon ein bisschen naiv, diese Geschichte rauszuhauen, um zu sagen, wenn wir deutscher Meister werden, lade ich euch alle nach Südafrika ein.
Vielleicht ging er auch nicht wirklich davon aus.
Das, also jetzt in meinem Ernst. Also ich meine, es ist natürlich schön, sowas dann rauszuhauen, zu sagen, liebe Freunde, wenn wir am Sonntag hier den Pokal in der Hand halten und deutscher Mannschaftsmeister werden, dann fliegen wir alle zusammen nach Südafrika.
Genau, ihr könnt eure Lebensgefährtinnen mitnehmen. Oder,
auch noch.
Ja, genau, und Familie und keine Ahnung, irgendwas.
Kannst ja ein ganzes Flugzeug
Oma, Opa,
chartern.
Bruder, Schwester, Onkel, Neffe,
Bin ich mal
Cousine.
Gespannt, wie die das machen. Wir bleiben
soll,
da dran.
Soll ich mal der komplette Langweiler sein?
Also du bleibst in deiner Rolle quasi.
Ich bin mal der komplette Langweiler. Dann verlegt er spontan als Trainer der Mannschaft die Trainingsreise.
Ah, das sind die Tricks.
Clubkosten nach Hösel. Nicht nach Hösel. Genau, nicht nach Hösel, sondern nach Südafrika.
Wir machen Trainingsreise nach Hösel. Auf dem Kurzplatz dieses Mal.
Ja. Freut ihr euch?
Zum März. Anfang März.
Herrlich. Ja, ja gut, schön. Okay, darauf bin ich jetzt, da so kreativ war ich da nicht, aber das ist natürlich richtig. Das wäre wahrscheinlich die Lösung. Also wir gratulieren St. Leon Roth bei den Damen und Hösel, muss man sich erstmal dran gewöhnen so ein bisschen, zum deutschen Mannschaftsmeistertitel 2025 und freuen uns schon auf die nächste DGL-Saison. Dann ist eigentlich das Finale nächstes Jahr wieder im Riedhof.
Boah, da überfragst du mich jetzt was. Normalerweise sind es ja immer mindestens drei Jahresengagements, also gehe ich mal ganz stark davon aus, aber ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich muss eine Sache,
oder
die
in
ich
Südafrika.
Hervorheben muss. Ich finde, Riedhof eignet sich eigentlich extrem gut als Final Four Platz. Also dieser Kastanienhof da innen drin, die Partys, die sind schon chic, die dann meistens immer von Sonntag auf Montag passieren. Mhm. Und auch mit einem Backdrop, also wenn du dieses Clubhaus hast und dann laufen so die Mannschaften auf und dann im Hintergrund siehst du Löcher 1, 16, 17, 18.
Ah,
also
ist schon schön.
Das ist schon cool. Das, was dieses Jahr wirklich eine große Herausforderung war, auch für die Übertragung, aber was wir einigermaßen hingekriegt haben, ist halt, da hast du halt keinen Empfang. Also wenn du wissen willst, wie es irgendwie in Namibia in the middle of nowhere ist, also zumindest so kommunikativ, gehst du in den Golfclub Riedhof.
Ja. Ich würde jetzt mal fast behaupten, dass in Namibia das Internet besser ist als im Entwicklungsland Deutschland, aber das will ich jetzt nicht vergleichen, aber da sind wir, glaube ich, wirklich da ganz weit weg. Aber du hast gerade ein wichtiges Wort nochmal gesagt, Party. Die Partys beim Final Four sind ja nicht nur legendär, sondern auch, sage ich jetzt mal, für den einen oder anderen, nicht Skandal, aber da ist schon vieles schiefgegangen Also im Alkohol.
Ja, da ist schon einiges passiert, das ist richtig. Mhm. Also in den letzten 3 Jahren, in denen ich dabei war, hatten wir einmal einen verbuddelten Pokal.
Ja.
Dann
wir hatten einen Kartunfall in Hamburg, da war ich auch irgendwie, oder beziehungsweise am nächsten Morgen hat man noch einen Spieler irgendwo im Clubhaus in der Umkleidekabine liegen sehen. Also er hat einfach nur gepennt, aber der konnte halt nicht mehr. Das ist nicht so schlimm, aber ein kaputtes Kart, weil man versucht hat, nachts über ein kleines Rinnsal zu schanzen, ist schiefgegangen. Kann man ja mal ausprobieren. So, und letztes Jahr gab es aber nicht so schöne Nachrichten.
Da haben ein paar ich weiß nicht, ob es Spieler waren oder was auch immer, da haben ein paar Leute die Karts genommen und haben versucht, über die Grüns hinweg ein paar Donuts zu ziehen. Also quasi ein bisschen zu driften. Und wenn man mit einem Golfkart über ein Grün driftet, dann ist das einfach, also wenn ich sage, das ist scheiße, dann ist es noch untertrieben. Also,
aber das ist wirklich was ich wirklich jedes Jahr beobachte, weil du merkst dann auch so, die Erfahrung mit viel Alkohol in kurzer Zeit ist halt einfach noch nicht so gegeben. Und dann ist dieses Final Four vorbei und dann ist es wirklich so wie Eimer saufen, Trichter auf und Abfahrt. Das dauert eine Viertelstunde und der ganze Laden ist voll wie die Haubitzen.
Das ja, das ist, einfach so, weißt du, so bis die ganze, das ganze Jahr so ein bisschen auf Anschlag mit Vorbereitungstrainingslage, mit Training, mit keine Ahnung und Leute jetzt professionell und komm, wir machen das gescheit und keine Ahnung irgendwas.
Ja, und dann und, Halali.
Und dann ist es irgendwie so, so jetzt ist das alles durch, Tore auf und dann passiert
wie?
Das auch.
Aber naja, aber wie? Es ist ja, liegt ja auch an der Altersstruktur, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wie alt die durchschnittliche DGL-Spielerin sind.
Inzwischen sind die deutlich jünger.
Ja, ja, aber ich meine, wir reden ja wahrscheinlich um die 20 im Schnitt
ja,
oder
genau.
Anfang 20. Und es ist natürlich auch genau das der Lebensabschnitt, in dem man es halt auch sehr schnell und vielleicht auch ab und zu überzogen krachen lässt.
Und vielleicht auch nicht so regelmäßig wie vielleicht Menschen, die nicht im Profisport so unterwegs sind oder in diesem Leistungssportspektrum unterwegs sind, glaube ich schon. Aber man muss wirklich ein bisschen aufpassen. Also eigentlich muss man alle Cards sofort wegsperren. Also man muss schon so ein
ja, im Idealfall ziehst du so einen Bauzaun.
Genau.
Muss sie einsperren.
Du sperrst die quasi ein, ohne dass sie es merken.
Ja, genau. Ja.
Also, ich spiele dann mal kurz den Advocati, wie auch immer da heißt. So.
Spielst du wieder den Langweiler?
Hör mal,
ja, ich spiele wieder den Langweiler.
Warte mal, fällt mir in den letzten Wochen sowieso ein bisschen auf. Wechselst du demnächst zu Dreisat oder was ist mit dir passiert?
Nee. Weil ihr beide seid ja in der Regel eher auf dieser, hey, mal locker, entspannt euch doch mal, ist doch alles cool, ist doch alles chillig und so. Und
was
ganz ehrlich,
du?
Ich glaube, dass Teil dieses, hey, ist doch alles chillig, ist doch alles locker, ist doch alles cool, jetzt habt euch mal nicht so. Plus 20-Jährige, plus bisschen Alkohol, schnell dazu führt, dass solche Dinge auch mal passieren können.
Wir wissen nicht, was dieses Jahr passiert ist oder, also da werden wir natürlich dranbleiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen natürlich auch diese Geschichten hier im Podcast erzählen können, aber bis jetzt habe ich noch nichts Leuten hören, dass da irgendwas in die Richtung passiert ist. Und ich glaube auch, nach dem letzten Jahr sind da schon gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, dass das... in diesem Jahr
also MyCard kann man zum Beispiel nur mit einem gewissen Code aktivieren.
Ja, das war aber auch so ein Punkt. Habe ich letztes Jahr gleich gefragt, hä, ihr habt doch da diese Cards mit diesen geilen Codes dran und so, hat trotzdem irgendwie funktioniert. Aber gut, jetzt wollen wir das mal sein.
007 kommt mal
also,
drauf.
Also, damit ist jetzt wirklich die DGL-Saison 2025 Geschichte. Und wir freuen uns, wie gesagt, auf das nächste Jahr. Was sich auch so ein bisschen komisch anfühlt, finde ich, dass man jetzt schon sagen kann, dass die Saison der US-PGA-Tour auch schon vorbei ist.
Ja, irgendwie.
Also jetzt geht's halt nur noch in diese Playoffs des FedEx Cups.
Ja, es ist ja immer jedes Jahr, wo du immer denkst, okay, wenn die Open mal gespielt ist im Juli,
ist rum.
Dann sind alle vier Majors durch und es ist Juli.
Ja, eben.
Und das ist irgendwie immer jedes Mal denkst du dir so, okay, ach so, irgendwie war's das. Also das Einzige, was dann jedes zweite Jahr ist, dann halt noch der Ryder Cup. Das ist immer noch ganz cool. Aber
das
auch so
ist
diese, ich weiß nicht, wie es.
Der Ryder Cup ist
ganz
eine coole Geschichte. Solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Das
warte,
ist ganz interessant, was sie da machen.
Das ist was hip, das ist hip. Ich hau noch ein paar Wörter raus, die nicht mehr. Pfiffig, das ist ein pfiffiges Turnier.
Himmel, Herrgott.
Ein pfiffiges Turnier, das ist gut.
Pfiffiges Turnier, dieser Ryder Cup. Nein, aber was ich sagen will, wir wollen jetzt ja, wir reden natürlich jetzt gleich über die FedEx Cup Playoffs.
Ja.
Aber die, seid ihr diese Playoffs, spielt es für euch eine Rolle? Irgendwie so richtig so?
Für mich persönlich nicht, weil ich nicht mitspiele. Oder was
ja,
meinst
schade,
du jetzt?
Ja. Nein, ich meine,
ich
ob das
dabei.
Für euch ein Highlight ist. Sind die FedEx Cup Playoffs, ist das ein Highlight für euch?
Also mittlerweile finde ich, also als das losging mit diesem riesigen Topf Geld damals, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt her, da fand ich es irgendwie interessant, weil das so ich glaube 10 Millionen waren es im ersten Jahr oder so. Ne? Also es war schon so ein Batzen irgendwie. Um diesen Batzen Geld ging es dann irgendwie und jede Woche wurden es ein paar Spieler weniger. Fand ich irgendwie von der Finalform, Spielform ganz, ganz spannend. Aber mittlerweile gibt es ja auf dieser Tour auch, keine Ahnung, letzte Woche gab es dann jetzt Preisgeld oder irgendwie Geld, weiß gar nicht, ob man das Preisgeld nennen kann, für die Performance der Spieler. Hat Scotty Scheffler auch schon wieder, ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt.
Comcast Business Top 10.
Was
für eine
Scheiße.
Die Performance der Spieler außerhalb der Signature Events und Playoffs.
Ja, gut. Ja, geil. Das kannst du doch mal geil spenden eigentlich. Das ist doch kacke. Also sorry. Ich meine, ja. Also Scotty Scheffler hat wie viel? Auch wieder 15 Millionen oder was der Gewinner davon kriegt oder der Erste. Hm. Also du kriegst halt jetzt nur noch diese Rankings, diese Töpfe, bla 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 und deswegen ist es...
Ja, ich meine, dass wenn man eine Rangliste hat, eine Jahresrangliste, ist ja auf der DP World Tour genau das gleiche mit dem Race to Dubai, dann ist es schon klar, dass die ausgespielt werden muss und dass es irgendwie ein Endranking geben muss. Das ist ja alles völlig klar, das bestreite ich gar nicht. Ich meine nur, diese vier Majors im Jahr, wir können auch sagen drei Majors, weil PGA Championship ist auch was ja nicht so spannend ist, finde ich jetzt persönlich. Aber gut, also diese drei bis vier Majors im Jahr und alle zwei Jahre der Ryder Cup im Männergolf. darum dreht sich's und ich frage mich gerade, also mich persönlich interessieren die Finals der jeweiligen Ranglisten, auch das Finale in Dubai, schon erstaunlich wenig. Und das FedEx-Cup-Finale, ja, irgendwie...
Weil der Drops dann irgendwie schon gelutscht
ja,
ist?
Ja, weil die Majors sind gespielt und irgendwie, ich weiß es nicht. Für mich stehen die Majors schon ein ganzes Stück über Ranglistensiegen. Auch wenn ein Ranglistensieg natürlich grundsätzlich die solide Leistung zeigt. Ich meine, McIlroy gewinnt jedes Jahr in Europa, obwohl er nie da spielt.
Das finde ich, ja, aber das ist halt auch so geil.
Also, das finde ich richtig scheiße. Wie das Race to Dubai funktioniert, ist halt einfach auch Rotz, leider, seit vielen Jahren. Aber irgendwie, wir müssen kein Riesenthema draus machen. Ich finde nur, die Majors stehen irgendwie da, die sind im Juli zu Ende und dann ist irgendwie der Drops gelutscht.
Ja.
Für mich.
Ja. Ja, also das Einzige, was mich wirklich fasziniert so ein bisschen oder dann auch interessiert, ist, okay, wer ist eine Runde weitergekommen? Das finde ich bei so Playoffs immer ganz spannend. Das finde ich schon cool. Und ich habe mich zum Beispiel jetzt auch tierisch gefreut, dass Matti Schmidt gerade noch so reingepurzelt ist. Die 70 Besten kommen ja rein ins FedEx Cup Finale und Matti hat es richtig gemacht, er ist 70. geworden.
So ist es. Irgendeiner muss ja den Karton zumachen.
So.
Ist somit jetzt qualifiziert für so, die
hinter mir, ich mach mal die Tür zu, Jungs.
Zack. Genau, richtig. So, ich bin jetzt, so, wir sind durch. Wir sind jetzt unter uns.
Wir können anfangen.
Der Pöbel ist draußen.
Ja. Ja. Nee, also von daher, das finde ich jetzt cool und das werde ich verfolgen. Ich werde jetzt gucken, was Matti da macht und würde mich für ihn tierisch freuen, wenn er noch ein, zwei Runden vielleicht weiterkommt irgendwie. So, alles andere, ja.
Ich bin gespannt, wie sie Eastlake jetzt dann vorbereiten werden als Tourfinale. Weil die USPGA-Tour, die ist ja sehr nah an den Fans dran und die macht immer sehr viele Fan-Umfragen. Und das ist dann nicht irgendwie so Umfragen, so nach dem Motto, wir machen Umfragen, damit wir Umfragen gemacht haben, sondern die haben wirklich Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Tour ihr System aufbaut. Und was sich die Fans gewünscht haben, ist, dass das letzte Turnier das schwierigste zu qualifizierende Turnier sein soll. A. Mhm. B. Finden die es doof, dass es immer diesen Vorsprung gab für die Ranglistensieger, die in dieses Finalturnier reingegangen sind. Deswegen, das gibt es jetzt nicht mehr, das wurde abgeschafft. Und C. Sie wollen, dass der Score um Even Par rum sein wird, der Siegscore. Also nicht mehr dieses Minus, hast du nicht gehört, 17 bis sonst irgendetwas, sondern die sollen dort leiden.
Also US Open mäßig.
Richtig, die sollen dort leiden. Das soll keinen Spaß machen. Man will schon sehen, dass sie dort einem Beruf nachgehen. Und keinen Spaß dran haben.
So sieht's aus. Und bitte danach nicht mit dem Kart übers Grün fahren.
Ja, das ist ganz wichtig, ne? Ja. Ein Pokal nicht vergraben.
Aber das könnte doch schon wieder mal in die richtige Richtung gehen, dass auch wir Zuschauer Entertainment bekommen. Im Sinne von, guck mal, der kann da auch mal eine 8 spielen.
Ja.
Der Scotty.
Ich meine, letztes Jahr hat er zum Beispiel mal einen Socket gehauen.
Um Gottes Willen.
Er hat einen Socket aus dem Bunker gehauen an der 8.
Und er hat in der Finalrunde bei den Open Doppelbogey gemacht.
Das gibt's doch gar nicht.
Gott.
Der macht locker 3 bis 4 Fehler im Jahr.
Ja, und damit ihr weniger Fehler macht, bereiten wir euch ja jetzt schon das ganze Jahr auf die große Clubmeisterschaft in diesem Jahr vor. Die Road to Clubmeisterschaft. Was für eine Überleitung. Eine Brücke. Toll, wie ich euch da einfach so zur Seite gedrängt habe. Dieses ganze Thema einfach so die Klippe runter habe fallen lassen, ohne dass es jemand gemerkt hat. Und wir fahren weiter auf der Straße Richtung Sonnenschein.
Flo, merkst du das, wie der Zelle ab und zu mal, lässt er mal kurz durchklingen, dass er einfach der Einzige vom Fach hier ist, bei dem, was wir tun?
Das
zwischendurch zeigt er mal kurz so, den macht er mal den Alpha hier, den
Hallo.
Sigma.
Von 50
Sigma
Minuten erzählt ihr 47, dass ihr vom Fach seid, dann kann ich doch mir mal kurz die Fläche nehmen und einfach auch allein durch meine Körpermasse euch einfach so zur Seite drücken.
Finde ich ja gut.
So sieht's aus. Also, auch heute gibt's einen heißen Tipp, bitteschön.
Und nun, macht euch bereit für die neue Rubrik mit dem Titel
Wochenquickie.
Dass du mal wieder in diese Richtung denkst, ist ja klar. Es sind Kurztipps.
Du musst doch nicht immer gleich an das eine denken. Das war gar nicht so gemeint. Wir können auch Quickie der Woche machen. Wir wollen ja die Leute zur Clubmeisterschaft ready machen. Race zur Clubmeisterschaft, Road zur Clubmeisterschaft. Das ist die Straße zum größten Vereins-Championship.
Genau, die Straße zur Vereinsmeisterschaft.
Das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen.
Zieh dich um. Du spielst heute Golf.
Nein, mach ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis.
Du spielst Golf und du wirst es gern spielen.
Dann kriege ich wieder Asthma.
Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen.
Bei unserem letzten Unterpunkt zum Thema Kurzspiel in diesem Monat geht es um das Thema Dosierung, beziehungsweise was gibt es denn für Möglichkeiten, die Länge im kurzen Spiel zu kontrollieren oder das ganze Thema anzugehen.
Ich kontrolliere, aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Verstehst du?
Darum laufe ich vor mir selber weg.
Die meisten werden aus eigener Erfahrung sicherlich wissen, dass die Richtung im kurzen Spiel nicht wahnsinnig kompliziert und schwierig ist, sondern natürlich fällt es uns schwer, die richtige Länge zu spielen, also Distanzkontrolle zu haben.
Kann ich kein Bandmaß, was 8 Meter lang ist?
Junge, jetzt gehe ich jetzt langsam hier. Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ein Hauptkriterium für Distanzkontrolle, sei es jetzt im Bunker, beim Pitchen oder beim Chippen, ist natürlich ein konstanter Treffer. Konstante Treffer entstehen hauptsächlich durch vernünftige Schwungtechnik in dem Spielbereich. Aber heute geht es eben um Dosierungsstrategien, Dosierungsmöglichkeiten. Es gibt jetzt natürlich zwei Möglichkeiten, einen Schlag länger oder kürzer zu spielen im kurzen Spiel, wenn ich den Schläger nicht wechsle. Stellt euch vor, ihr seid mit dem Sandwich neben dem Grün. Ihr müsst einmal einen Chip machen, der 8 Meter gehen soll insgesamt, und einmal einen Chip machen, der 20 Meter gehen soll insgesamt. Ihr könntet natürlich bei beiden den Schwung genau gleich groß machen und ihr haut bei dem einen Chip weniger drauf, also benutzt weniger Geschwindigkeit, und bei dem 20 Meter Chip halt einfach viel mehr Geschwindigkeit mit einem gleich großen Schwung. Wenn man jetzt mal drüber redet und drüber nachdenkt, kommt einem vielleicht relativ schnell die Klarheit, dass das eventuell nicht wahnsinnig konstant funktionieren kann, wenn ihr vor allem sehr, sehr hart mit einem sehr kleinen Schwung da draufhauen müsst, um hinzukommen, dann ist das nicht die maximal konstanteste Variante. Es macht in dem Fall durchaus mehr Sinn, einfach das Tempo gleich zu lassen und die Schwunggröße zu vergrößern. Hier bietet sich übrigens durchaus auch die Arbeit mit einem Metronom an. Also es gibt Metronom-Apps, wo ihr sagen könnt, ihr stellt euch eine gewisse Taktrate ein und versucht immer diesen Takt zu treffen mit größeren Schwüngen, mit kleineren Schwüngen, und ihr werdet merken, was da für eine unglaubliche Gleichmäßigkeit entsteht. Beim Putten zählt das übrigens auch. Also ein gleich großer Auf- und Durchschwung ist hilfreich. Starke Beschleunigungen und starkes Bremsverhalten ist nicht ideal für maximale Distanzkontrolle, sondern Gleichmäßigkeit, gutes Treffen, immer gleiches Treffen, und nehmt euch da eben Tools zur Hilfe. Sei es jetzt das angesprochene Metronom oder vielleicht auch ein Tool, wo ihr Auf- und Durchschwunglänge kontrolliert, dass ihr sagt, es gibt auch hier eine Gleichmäßigkeit. Wenn mein Aufschwung größer wird, weil die Distanz größer wird, muss auch mein Durchschwung größer werden. Probiert das mal aus, in der Hinsicht zu trainieren, denn Längengefühl im kurzen Spiel spart uns unglaublich viele Schläge.
Also sind wir vorbereitet.
Ja, aber sowas von, ist nämlich wirklich, ich meine, wir reden ja jetzt von, die Folge kommt am 5.8. raus.
Es ist gleich soweit.
Ich meine, in einem Monat.
T-4 Wochen.
Die Frage, die ich noch habe, ist, müssen wir uns aufgrund der aktuellen Wettersituation vielleicht noch Sonderfolgen einfallen lassen zum Thema Wasser, zu viel Wasser auf dem Platz.
Zum Thema Wasser.
Ja.
Ja, doch, also
wie passt am besten, das Schlauchboot ins Bag?
Nee, das nicht, sondern einfach Spielleitung, und innerhalb von 3 Schlägerlängen darf man eine Schlägerlänge besser legen.
Immer, auch näher vom zum Fairway.
Und ihr dürft bei der Clubmeisterschaft diese Regel einfach selber anwenden, wann immer ihr wollt.
Genau, richtig. Solange ihr nicht nachpattet.
Und es gibt einen Mulligan auf jedem Loch.
Auf jeden Fall.
Breakfast Ball, finde ich die bessere Bezeichnung.
Ich habe mich immer wieder gefragt, wie, ob Golf nicht vielleicht sogar deutlich spannender werden würde, wenn man mit Mulligans agieren würde.
Oh ja, 100
also,
pro.
Also vielleicht 100 eins, pro. Eins pro Runde. Oder ja. Drei. Stell dir mal vor, ein Profi hätte ein Mulligan pro Runde. Was das für eine taktische, das würde ja schon taktische Finesse mit hinzufügen.
Boah, da gibt's, also ich finde, das würde so viel mehr Drama reinbringen, weil dann gibt's immer irgendwo so ein Loch, wo du sagst, so.
Er hat noch einen zweiten. Er hat noch einen zweiten, Jungs. Ja, schon geil. Irgendwie die Idee finde ich geil. Ist natürlich ein bisschen gegen Spirit of the Game, ich verstehe es ja, aber.
Wie Spirit of the Game? Was ist denn dann Spirit of the Game? Mein Ziel ist es, Menschen zu brechen, oder was? Ist das der Spirit of the Game? Die kriegen nur einen Versuch
also,
bei einem Spiel,
also wenn ich
das
mir,
so wenig wie möglich kontrollierbar ist, überhaupt also keine Art und Weise irgendeiner Logik folgt und Menschen eigentlich nur auf den Boden bringt und dort hält. Das ist also, eigentlich Spirit of the Game.
Also wenn ich mir den Regelatlas anschaue im Golf, dann würde ich sagen, das stimmt ja.
Ja, ist so.
Breche Leute und gib ihnen keinen Spaß.
Genau.
Okay, also Matti ist auf jeden Fall im FedEx-Finale. Und auch unser Freund Sepp Strucker ist im Finale. Und Stefan Jäger. Habe ich jemand Deutschsprachiges vergessen? Nein, die drei, ne?
So ist es.
Herzlichen Glückwunsch. Wir werden euch beobachten und freuen uns, wenn ihr noch eine Runde weiterkommt. Letztes Thema, bevor wir dann noch den Hammer-Gag der Woche natürlich haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golfgemeinde, ist das Major der Damen, die AIG Women's Open. Auch bei schönstem Wetter, aber das muss ja da so.
Ja, da gehört es dazu.
Da gehört es dazu, ne?
Da
also da muss es so sein. Schöner Platz. Hm. Irgendwie auch so von der Szenerie immer wieder geil. Linkskurs sowieso immer cool. Und eigentlich wusste man am ersten Tag schon, das Ding geht nach Japan.
Wir sind jetzt darauf gekommen, dass das Ding auf jeden Fall nach Japan geht. Ich meine, am Ende hat sie ja nur mit 2 Schlägen Vorsprung gewonnen, die gute Yamashita.
Ja, aber das Leaderboard sah am Donnerstag schon verdächtig nach Japan aus.
Sehr okay, weiß-rot-punktig.
Sehr, sehr weiß-rot. Die waren da schon sehr stark am performen.
Ja, was die Koreanerinnen mal waren, sind jetzt die Japanerinnen.
Ist so, woran ne? liegt das? Ist es die Ernährung? Ist es das Wetter? Ist es der Klimawandel? Was ist passiert?
Also man muss sagen, dass Japan, ohne dass ich leider jemals dort gewesen bin, aber ich weiß es schon, dass die natürlich schon eine sehr große Golfkultur haben. Hm. Extrem geile Golfplätze. Hm. Es ist leider auch ziemlich teuer, da Golf zu spielen, muss man auch sagen. Also die haben eine extrem starke eigene Tour bei den Männern und bei den Damen. Und dadurch hast du einfach große Competition im Land. Du hast wahrscheinlich die finanziellen Mittel auch, um Spieler zu fördern. Geile Golfplätze und ja, dann ist das eigentlich fast schon der normale Outcome,
ja,
dass da einfach viele Weltklasse-Spielerinnen rauskommen.
Yamashita heißt die junge Dame. LPGA-Rookie auch noch. Und die hat gewonnen, ihr erstes Major. Cool.
Ja, ein Turnier, das schon 2020 von Sophia Popov gewonnen werden konnte. Ne? Also wir haben ja auch schon eine deutschsprachige Spielerin oder eine deutsche Siegerin in der Geschichte von dem Turnier. Und aus deutschsprachiger Sicht war es jetzt auch gar nicht. Ja, es war okay, würde ich fast sagen. Es war okay. Auf dem 13. Platz hatten wir aus der Schweiz Tamburlini, auf dem 23. Esther Henseleit aus Deutschland, Morgan Betrot aus der Schweiz 23. Und dann ganz am Ende, aber trotzdem noch im Cut dabei. Nee, davor haben wir noch aus Österreich die Emma Spitz auf dem 55. und auf dem 67. Rang Laura Fünfstück.
Die hatte ja auch einen sensationellen Start, Laura Fünfstück.
Stimmt. Ja, die war ganz vorne dabei.
Die war ganz vorne dabei. Dann ist es am Wochenende
obwohl
ein bisschen.
Obwohl sie keine Japanerin war.
Aha. Und ist. Das wollen und wir
ist.
Festhalten.
Ach, ist
da ist auch übers Wochenende nichts passiert. Keine Panik.
Ja.
Nein.
Ja.
Laura Fünfstück bleibt bei uns und spielt weiterhin für uns. Und ist auch jetzt keine Japanerin geworden.
Sie spielt für dich und mich, Zille. Und für dich auch, Bernd.
Für uns alle.
Wir merken gerade, wir nehmen schon lange auf, es wird wirklich nur noch Stuss.
Ja. Und damit der Stuss noch seinen Höhepunkt erreicht, hier der Hammer-Gag der Woche.
Der kommt vom lieben Markus. Vielen Dank, Markus.
Markus,
den
toll,
fand ich nämlich
Bussi.
Stark, weil das ist ein richtiger Golfwitz, den ich noch nie gehört habe. Und ihr wahrscheinlich auch nicht.
Du hast noch nie auf diesen Golfwitz gehört?
Nein, diesen Golfwitz noch nicht.
Ach, diesen hast du noch nie gehört.
Ja, diesen habe ich noch nicht gehört.
Aha.
Was sagt der Golfball, der auf dem Grün landet, jedoch vorne runterrollt? Ich glaube, ich spinne.
Ja.
Mhm. Ja. Ja.
Lass mal stehen.
Ja.
Lass mal so stehen.
Ja. Also bei Zille ist es hauptsächlich der Sidespin. Bei Zille wäre es eher so, was sagt der Ball, der quasi
seitlich
vom
Grün
aufkommt
oder
und rechts runterspinnt.
Bei Zille heißt es der Ball, der noch nie das Grün gesehen hat. Was sagt der?
Ja, doch,
ich habe keinen Bock mehr.
Ihr seid schon zwei richtig große Arschlöcher,
ja.
So, wenn ich das mal so sagen darf.
Danke.
Nächste Woche geht's weiter mit den Tee Time Summer Specials, Sommer Specials. Egal bei welchem Wetter, meine Damen und Herren, holt euch den Liegestuhl raus, genießt eine schöne Folge. Nächste Woche Paul Ripke, den wir getroffen haben in München bei den BMW International Open. Wir sprechen ein bisschen über Liv, über Videos, über Golfen, wenn man in Amerika lebt, aber man möchte es trotzdem in Deutschland tun. Und wie so Clubsekretariate reagieren, wenn man sagt, ich spiele gerne barfuß. All das und vieles mehr nächste Woche im Sommer-Special mit Paul Ripke auf diesem Kanal. Gerne eine Bewertung dalassen, einen Kommentar auf Spotify, drückt die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst, folgt uns gerne auf Instagram, ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen und überlasse die letzten Worte in dieser Folge einfach mal Bernd Ritthammer und Florian Fritsch. Auf Wiedersehen. Das reicht. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss.
Schreibt uns, liked uns. tee-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.